Bonjour, salut und ça va. Und mit diesem schlechten Schulfranzösisch starten wir in die nächste Folge Smart nochmal. Mein Name ist Jana Hulweg und welcome to Women's Day. Tatsächlich ist es heute. Ihr hört es eine Woche später. Aber wir nehmen am Women's Day auf und dementsprechend sitzt auch die zweite Woman der Runde vor mir. Hallo, liebe Sandra.
Hello, hello, hello. Hallo, liebe Jana. Wie kannst du es wagen, das Hello, Hello, Hello nicht zu etablieren? Ich bin traurig.
Okay. Ja, ich habe gedacht, beim dritten Mal gucke ich noch mal, ob ich irgendwie noch damit vibe, dass wir jede Woche die Sprache wechseln und immer International Liga werden. Aber vielleicht müssen wir wirklich bei so einem Standard Hello, Hello, Hello bleiben und das als so eine Art Instanz etablieren.
Ich wäre sehr beglückt dadurch, aber daran wollen wir uns, glaube ich, nicht festhalten. Ich weiß, wir neigen ja dazu, uns zu verquatschen, aber nicht gleich am Anfang vielleicht.
Naja, gucken wir mal.
Schön, dich wiederzusehen. Vielleicht für unsere Zuhörenden. Wir hatten gerade schon eine kleine Einheit der Vorbereitung und haben technische Hürden, emotionale Momente überstanden und freuen uns jetzt, dass wir mit ein bisschen Adrenalin und natürlich auch Dopamin und ich glaube auch Serotonin und Oxytocin in diese Folge starten. So geht's mir zumindest. Wie ist es bei dir?
Mein Gott, da hast du jetzt wirklich alle Begriffe rausgeholt. Die Hälfte, da hast du mich schon abgehängt. Aber ich starte bestimmt auch mit einigen von den genannten Dosen in diese Folge. Ich freue mich sehr, weil wir dann immer schön viel Zeit haben, uns mal wieder so auf ein Thema zu fokussieren, auch wenn wir am Anfang natürlich so ein bisschen links und rechts und quer gucken werden. Ich würde gerne so ein paar Themen aus den letzten zwei Folgen mit dir aufräumen. Da habe ich noch kleine Anschläge auf dich vor, hätte ich fast gesagt. Ich mag diesen Spruch eigentlich nicht, aber genau, da wollen wir noch mal ein bisschen reingucken und genau. Dann starten wir auch in unser heutiges Thema. Das verraten wir in ein paar Minuten oder auch ein paar Minuten später.
Wollen wir ja erst eigentlich nochmal mit unseren Highlights und Lowlights
der letzten Wochen
beginnen. Ich bin vor allem
wollte ich auch hinsteuern.
Danke. Ich bin vor allem neugierig, ob du ein Lowlight auch mitgebracht hast, weil über mein Lowlight habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, merke ich gerade.
Ich könnte mit meinem Lowlight anfangen, weil es ist tatsächlich eins, das ich glaube, du schon mal hattest. In der letzten oder vorletzten Folge.
Ja, ich erinnere mich.
Mal, mir wurde am Montag wurden zwei lange Termine abgesagt. Und das war auch morgens um 9, von 9 bis 11 hatte ich so eine große Präsentation von einem Management Board, um so ein, so ein Digital Workplace Konzept mit Fokus auf Kommunikation und Zusammenarbeit eben vorzustellen und so einen kurzen Strategieplan, wie wir eben das ganze Thema über die nächsten ein, zwei Jahre angehen wollen. Und der Termin wurde um 8.27 Uhr abgesagt, weil zwei krank und einer ganz überraschend im Urlaub. Und mein anderer Termin nachmittags, noch ein längerer, wurde mir dann auch abgesagt, aber der Kollege hatte eine Weisheitszahn-OP. Von daher sehr verständlich. Er konnte dann, ja, war nicht so richtig redefähig. Deswegen habe ich das dann auch sehr gut verstanden, warum er den Termin abgesagt hat. Aber das war so, ich bin so energiegeladen in die Woche gestartet und dachte, na, ja, okay, dann gehe ich erstmal spazieren. So, dann muss ich die Energie erstmal woanders rauslassen. So, das war mein Lowlight.
Okay.
Genau. Möchtest du erstmal dein Lowlight sagen? Genau, bevor ich dann mit meinem Highlight starte.
Sehr gerne. Ich habe mir tatsächlich dann, während du ausgeführt hast, ein Lowlight eingefallen. Somit erstmal danke fürs Teilen deines Momentes. Und ja, du hast recht, das habe ich auch schon mehrfach erlebt. Ich glaube, das ist einfach so in unserem Job. Und häufig können wir, glaube ich, da auch gut Verständnis aufbringen, weil Leben halt einfach passiert. Trotzdem ist es doof, gerade in der Selbstständigkeit, ne, weil es ja häufig auch mit Umsatzeinbußen in dem Moment dann zu tun hat und Ähnliches, aber auch mit unserer Planung und Co.
Das war's. Und bei mir war es wirklich, um das nochmal zu ergänzen, ich habe mich so gefreut. Also das war so ein Abschlusstermin für so eine Phase, die hat sich eh schon so ein bisschen länger gezogen als geplant. Weißt du, und dann auch kundenseitig, man will ja dann dieses Thema zu Ende bringen und dann so Finalpräsentation und dann hat man einen Plan und dann kann man so in die Umsetzung gehen und ja, ich glaube, jetzt brauchen wir wieder 3-4 Wochen, um einen neuen Termin zu finden, weil das ist ja einfach mit dem Management Board nicht so einfach, alle an einen Tisch zu bekommen, auch virtuell, weil wir auch da die Herausforderung der verschiedenen Zeitzonen haben und im Zweifelsfalle dann die Termine wirklich in nur so ganz kurzen Timeslots überhaupt stattfinden können. Das ist dann nochmal so ein Level drüber, aber ich glaube, die Herausforderung haben ja viele Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden eh global verteilt haben und 3 Zeitzonen haben. Da kriegst du ja meistens immer nicht alle an den Tisch. Also irgendwo muss man Abstriche machen, aber so oder so, 90% zusammenbekommen wird auch eine Herausforderung.
Ich drücke dir die Daumen, dass das bald dann umgesetzt wird. Ich habe mich gerade an, ich glaube sogar, 2 Lowlights erinnert, die aber nicht alle in den letzten 2 Wochen geschehen sind, sondern das, was ich heute berichten möchte, das ist uns in einer anderen Veranstaltung vor kurzem auch schon mal passiert. Wir haben ja vom systemischen Netzwerk aus relativ viele virtuelle Veranstaltungen, die wir über Eventbrite oder Meetup, also 2 Eventplattformen, umwerben und via Zoom umsetzen. Das mache ich persönlich jetzt schon seit über 3 Jahren regelmäßig. Und bisher ist es mir noch nicht passiert und jetzt leider gleich 2-mal hintereinander. Die habe ich davon persönlich auch noch gar nicht erzählt, glaube ich zumindest. Wir hatten Zoom-Bomber in der Veranstaltung. Also Menschen, die sich irgendwie dazugeschaltet haben, die Kamera anmachen, einfach irgendwas erzählen und parallel vermutlich das auf YouTube oder ähnliches ausstrahlen, was natürlich in gerade Veranstaltungen im vielleicht auch psychologischen, beraterischen, therapeutischen Kontext sehr schwierig ist. Die Herausforderung da ist tatsächlich zu erkennen, welcher von diesen sich anmeldenden Personen oder welche von diesen Personen, die sich dort angemeldet haben, schließt man vielleicht im Vorhinein von dieser Veranstaltung aus und nach welchen Mechanismen kann man das machen? Und das ist tatsächlich gar nicht leicht und die Plattformen unterstützen einen da auch nicht unbedingt, weil sie halt auch kaum Mittel und Wege kennen, wie das eben möglich werden kann. Also woran willst du erkennen, dass der eine Name vielleicht genau ein solches Verhalten an den Tag legt und der andere nicht? So. Und das war tatsächlich recht ungünstig in der einen Veranstaltung noch mal mehr, weil ich persönlich ein bisschen davon überrascht wurde. Es war eher ein kleineres Format und da waren gleich 3 oder 4 Profile, die anscheinend wohl auch den Link weitergegeben haben. Also was sehr, sehr unangenehm war. Und in der anderen Veranstaltung neulich, da hatten wir schon im Vorhinein, dadurch, dass wir andere Profile bereits gemeldet haben, anscheinend so eine Grenze eingezogen, dass die wohl nicht wieder an dieser Veranstaltung teilnehmen konnten, weil Zoom das dann doch wohl übersteuert. Nur eine Person hat tatsächlich irgendwie den Zutritt bekommen und den musste ich dann relativ schnell rauskicken. Das war sehr unangenehm und sehr überraschend.
Wusstest du denn, welche, also was für eine Motivation dahinter steckt? Also warum sind die da rein und wollten das dann auf YouTube streamen oder war das einfach wirklich so eine Störaktion ohne irgendeinen Hintergrund?
Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich mich da mehr inhaltlich mit beschäftigen sollte, vor allem, weil ich ja auch als Gastgeberin oder Moderatorin eine Verantwortung meinen Teilnehmenden gegenüber habe. Und wir halt auch gerne geschützte, vertrauliche, sehr authentische Räume bieten. Auch wenn wir größere Veranstaltungen mit 80 Anmeldungen haben, ist es bei uns eine eher herzliche, nahe Atmosphäre. Und da sind solche Störmomente natürlich überhaupt nicht gewünscht. Also in anderen Veranstaltungen natürlich auch nicht, aber ich finde da noch mal weniger. Und somit habe ich mich da jetzt erstmal nicht mehr weiter mit beschäftigt und habe halt einfach nur mich erinnert an Äußerungen im Netz, die da heißen, ja, einige machen das, machen sich Spaß daraus. Wie gesagt, teilen das teilweise auf YouTube, aber ich glaube, für YouTube-Stream oder ähnliches wird es nicht gereicht haben, weil ich halt relativ schnell bin und auch relativ schnell im Entfernen und dann auf Melden klicken und so weiter und so fort. Das ist aber auch das Einzige, was du dann als Moderation auch tun kannst. Man könnte sogar das Thema schon ein bisschen unter dem Passus oder unter dem Themenfeld digitale Resilienz vielleicht einordnen. Darum soll es ja wahrscheinlich auch in dieser Folge heute gehen. Und da mit den Erfahrungen solcher Art, so unschön sie auch sind, wächst natürlich dann die Resilienz an der Stelle da auch.
Ja, genau. Also da auch, glaube ich, nochmal der Hinweis an diejenigen, die gerne Zoom-Meetings durchführen, Zoom-Workshops, vielleicht eben auch Organisationen, die nicht nur intern unterwegs sind, sondern eben einfach extern teilnehmen zulassen. Ich hatte eben auch ich glaube, vor 2 Wochen einen KI-Workshop begleitet vom Universalmuseum Joanneum, die da eben im Kulturbereich einen KI-Workshop veranstaltet haben. Und dann hast du natürlich wirklich, weiß nicht, wir hatten so 30 Teilnehmende und da möchtest du eben auch bestimmte Dinge nicht nach draußen jagen. Und dass man da eben wirklich die Ruhe bewahrt, vielleicht auch das anmoderiert und sagt, so, Moment, wir müssen uns hier jetzt mal einmal kurz sortieren, weil wir merken, hier sind vielleicht Personen im Raum, die nicht drin sein sollten. Also das gar nicht so stillschweigend irgendwie im Hintergrund hektisch über den Ecktisch zu machen, sondern wirklich mit Ruhe das einmal kurz wegzumoderieren und dann eben gut weiterzumachen. Und dann fühlen sich, glaube ich, auch alle gut und abgeholt. Und wir hatten dann eben auch eine Person, die im Hintergrund immer wieder die teilnehmenden Listen abgeglichen hat und geguckt hat, dass eben erstens alle drin sind und zweitens niemand drin ist, der nicht drin sein sollte. So, jetzt sind wir natürlich mit unseren Lowlights gestartet und wir wollten gar nicht so eine gedrückte Stimmung hier reinbringen. Aber ich finde es auch schön, dass wir jetzt mit den Highlights uns da wieder rausschwingen. Und möchtest du mit deinem Highlight starten?
Mache ich sehr gerne. Also ich habe tatsächlich auch gerade gemerkt, dass meine Stimmung ein bisschen nach unten sank, aber das darf, glaube ich, auch mal sein, gerade wenn man sich über gewisse Umstände auch ärgert. Und somit versuche ich jetzt auch direkt, also diese gute Stimmung wieder aufkommen zu lassen, die nämlich bei einer anderen Veranstaltung vor kurzem im virtuellen Raum war. Und zwar meine erstes Mal kreativ mit KI, Bildbearbeitung mit künstlicher Intelligenz. Ich habe einen ersten Workshop.
Warte kurz. Wir brauchen, also ich wurde darauf hingewiesen, dass wir unsere Kategorien nicht so verschlucken sollen. Und wir haben sie ja eingeführt. Und ich möchte das gerne so ein bisschen ähnlich wie bei den anderen Workshops. Wir brauchen so ein Kategorien-Intro. Also warte, du kannst gleich bei deinem Satz weitermachen, aber ich muss so, Sandra liebt KI. So, jetzt kannst du weitermachen.
Danke dafür. Warum unterbricht sie mich denn jetzt? Und eigentlich gar nicht.
Ja, wie unhöflich.
Ich wollte gerade sagen, wir haben das Feedback bekommen. Herzlichen Dank, dass wir doch ein sehr höflicher Podcast seien. So, das Muster müssen wir anscheinend jetzt durchbrechen. Nein, wir versuchen weiter höflich miteinander zu sein. Herzlichen Dank für deinen Einschub. Kreativ mit KI und Einführung in die Bildbearbeitung mit KI war der Veranstaltungstitel. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es weniger ein Workshop, sondern eher ein, wie hörte ich, inspirierender Impulsvortrag von circa 2 Stunden war, wo Menschen auch so ein bisschen reden durften und mitmachen durften. Aber du hörst es vielleicht selber jetzt gerade schon an meiner Stimme. Es begeistert mich einfach ohne Ende und gerade auch Menschen zu befähigen und gerade vielleicht auch Ängste zu nehmen in der Nutzung von künstlicher Intelligenz und die Vorzüge hervorzuheben, vielleicht aber auch so ein bisschen die Ängste davor zu nehmen, das ist mir schon ein großes Anliegen und die Veranstaltung war einfach toll. Also es hatten sich, glaube ich, 8 angemeldet, was für mich für so eine private Geschichte, die ich halt nur über mein persönliches Netzwerk ausstreue und das relativ kurzfristig, das war schon schön, es war ein schöner Erfolg und es war eine bunte Teilnehmendengruppe. Also tatsächlich waren es nur Frauen übrigens mal, fällt mir auf. Ja, genau, wir sind ja heute am Weltfrauentag, haben wir gesagt.
Man kann
Frauen,
sagen, passt doch.
Für KI interessieren, ja, genau. Und das war tatsächlich eine sehr runde Sache, sehr schön und ich werde das Format auch vor dem Sommer noch ein weiteres Mal anbieten, weil einige tatsächlich keine Zeit hatten, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und das, würde ich sagen, war mein Highlight der letzten 2 Wochen. Jetzt bist du dran, schön. Erzähl.
Ich glaube, ich habe ein ganz privates Highlight tatsächlich mal im Gegensatz zu dem persönlichen. Ich hatte ja gestern Geburtstag.
Oh nein!
Leid. Kein Problem.
Nachträglich. Ach so, jetzt, ich habe da jemanden aus meinem Kalender gelöscht und ich dachte, welche Jana ist das? Nee, kann nicht sein. Dann warst du das.
Ich bin dein Gesicht so gut. Ich liebe es.
Oh, das ist gemein. Wir haben uns eine Dreiviertelstunde eingetuned und vor allen Leuten stellst du mich bloß. Wie war das mit, oh nein, ich bin empört. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Vielen Dank. Ich liebe deine Reaktion. Ich bin da ja total unemotional. Ich nehme es niemandem übel, der mir nicht gratuliert, weil ich bin da teilweise auch ein bisschen schlecht drin. Also ich bin immer froh, wenn sich das auch ein bisschen ausgleicht. Also das heißt, ich habe bei dir jetzt einen gut und
ja, kein genau. Problem.
Das passt doch. Ja, danke.
Okay, das war jetzt dein Highlight. oder was? Möchtest du kurz von deinem Tag berichten?
Es war super, super unaufregend, weil wir gerade hier ja noch in Spanien sind, in so einem Naturschutzgebiet und drumherum 100 Kilometer entfernt nicht viel ist. Das heißt, wir fahren am Samstag nach Barcelona rein und feiern ein bisschen nach und gehen essen und so weiter. Das Highlight der Woche war tatsächlich eigentlich, dass ich die letzten, also letzte Woche war einfach so voll, oder letzte und vorletzte Woche waren einfach derartig voll, weil so viele Konzepte abgegeben werden mussten, viele Präsentationen und so. Wir arbeiten jetzt so ein bisschen auf ein paar Deadlines hin, weil so das erste Quartal zur Neige geht und das hat gerade irgendwie so ein paar Auswirkungen. Das merke ich jetzt nicht so oft beim Quartal, eher so beim Jahresausklang. Aber momentan ist das etwas, was sich so ein bisschen durchzieht. Und dann war ich sehr froh, dass diese Woche so ein bisschen entspannter gelaufen ist. Deswegen war ich auch gar nicht so böse, dass am Montag, oder das heißt böse, ne, aber so traurig, dass am Montag diese Termine nicht stattgefunden haben, weil ich dann die Woche über tatsächlich mal ein bisschen was abarbeiten konnte, mich wieder mit ein paar Themen auseinandersetzen konnte und nachholen konnte. Ich finde es ja ganz furchtbar, wenn sich Dinge aufstauen. Und von daher habe ich quasi auch wieder aus dem Lowlight so ein bisschen mehr mein Highlight gemacht und konnte dadurch auch so einen entspannten Geburtstag verbringen. Und auch heute mit unserer Podcast-Aufnahme, ich versuche mir ja mal den Freitag so ein bisschen frei zu halten. Also das finde ich sehr schön. Und ein anderes Highlight ist, dass ich langsam das Gefühl habe, dass wir auch mit unserem Podcast so in Flow kommen. Das braucht ja mal so ein bisschen, um reinzukommen, um so eine gewisse Routine zu entwickeln. Und klar, die eine oder andere Geschichte hat man immer mal, dass irgendwie die Technik ein bisschen spinnt oder
ein bisschen.
Also so dramatisch fand ich es gar nicht. Ja, nein, also manchmal gibt es so ein paar Mikrofonprobleme oder auch genau mit unserem Programm, über das wir aufnehmen, ne, hören wir uns, sehen wir uns etc. pp. Aber ich finde im Großen und Ganzen, auch so mit unseren Social-Media-Aktivitäten etc. und auch mit unserer Postproduktion vom Podcast, kommen wir doch langsam in ganz gute Routinen. Und schön, dass sich auch die Aufgaben so verteilen zwischen uns, dass du wirklich auf eine bestimmte Sorte von Aufgaben total Lust hast und auf die andere nicht. Und genau auf die andere Sorte von Aufgaben, nämlich so Designs erstellen oder auch Postproduktionen von unseren Podcast-Spuren und so weiter. Da habe ich dann wiederum Lust drauf. Und so verteilt sich das schön. Also vielleicht auch nochmal hier der Hinweis, weil ich weiß, dass es ja auch für Unternehmenskommunikation, für interne Kommunikation interessant sein kann, Podcasts zu produzieren, um intern bestimmte Themen zu treiben. Es gibt auch im Digital Workplace-Umfeld da immer mal wieder Initiativen über kleine, charmante Formate, eben bestimmte Themen zu vermitteln, die vielleicht nur 10 Minuten gehen, die ich mir mal kurz anhören kann in der Kaffeepause, wo ich ein bisschen was mitbekomme. Also falls das auch nochmal interessiert, wie so eine schlanke, aber trotzdem, ich formuliere es mal so, halbwegs professionelle Produktion aussehen kann, dann können wir vielleicht darauf auch nochmal eingehen, wie man sowas machen kann, ohne zum Beispiel auch eine große Produktionsfirma dafür anstellen zu müssen. Klar, ist immer ein Thema der Ressourcen, aber vielleicht könnte das nochmal ein Thema sein.
Ja, sehe ich ganz genauso. Auch bei uns in der im Netzwerk, ne, Beratung, Coaching, Therapie, im Systemischen, hatte ich das auch schon mal angeregt, weil für viele aus unserem Bereich, das halt ein total schönes Format ist, halt Impulse auszusenden, gerade zum Beispiel auch Weiterbildungsinstitute, die ihre Teilnehmenden befähigen oder halt die Verbindung zueinander auf die Art und Weise halten wollen. Da hatte ich das auch schon mal angeregt und werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen auch eine Session dazu machen, weil das, was wir jetzt ja ein Setting aufgebaut haben, das ist, glaube ich, für Solo-Selbstständige schon ganz gut und gerade aber auch die Struktur und das Konzept dahinter, was ja die Basis von allem ist, was ja nach außen hoffentlich gar nicht spürbar ist, sondern einfach, dass ihr vielleicht wahrnehmt, okay, die haben da irgendeinen Plan und das ist ja genau das, wie es auch sein soll, aber da steht halt dahinter schon, ja, da steht schon ein Gerüst, ne, so auf dem das halt funktionieren kann und das haben wir, glaube ich, bisher oder bis jetzt ganz gut optimiert, finde ich auch, gefällt mir. So, beim letzten Mal waren es, glaube ich, 18 Minuten irgendwas und dann sind wir langsam inhaltlich gestartet. Jetzt sind es 19 irgendwas. Das ist doch
danke,
oder?
Genau. Ich habe auch gerade auf unsere Trello-Karte, auf der wir uns organisieren und unsere Themen parken, drauf geguckt und dachte auch, wir können jetzt mal ganz smooth, ich liebe dieses Wort, rüber switchen zum heutigen Thema. Sandra hat es vorhin schon erwähnt, es ist die digitale Resilienz. Vielleicht magst du mal ganz kurz, guck mal, wie kurz man das überhaupt machen kann, erklären, was ist eigentlich digitale Resilienz?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht zuerst ein anderes Thema auf der Agenda hatten und wir jetzt so ein bisschen zu der Überschrift digitale Resilienz gekommen sind, weil häufig assoziiere ich auch dieses gesunde digitale Arbeiten mit der digitalen Resilienz. Und für mich ist das sehr nah beieinander und sehr ähnlich. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn wir jetzt heute uns dazu austauschen, dass es vor allem um das Thema geht, wie kann ich eigentlich mein Leben, und dazu gehört auch mein Arbeitsleben, so ausrichten, vielleicht auch mit der Unterstützung digitaler Werkzeuge, dass es mir gut geht, dass ich vielleicht auch zufrieden und gesund arbeiten kann. Das ist so für mich immer das Ziel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du dir das auch in deiner Arbeitswelt als Ziel gesetzt hast oder ob du da eine andere Überschrift hast.
Also, hier ist gerade der Kühlschrank angegangen, wollte ich nur sagen, zum Thema Janas Vanlife, nächste Kategorie. Also falls man so ein leichtes Rauschen oder Fiepen im Hintergrund hört, das ist der Kühlschrank, der so 2 Meter entfernt von mir steht. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Genau, es gibt Geräusche, die kann man nicht wegmoderieren oder wegrationieren, ich weiß es nicht. Aber um da auf deine Frage zu antworten, vielen Dank. Das Thema ist nicht ganz so präsent in meiner Sphäre. Ich bin natürlich in diesem digitalen Raum unterwegs, innerhalb der internen Kommunikation und arbeite mit den IKALerInnen, aber auch mit IT-Abteilungen etc. ja, Konzepte, wie eben digitale Möglichkeiten, sich auszutauschen, zu vernetzen, zusammenzuarbeiten, eben aufgesetzt und eingeführt werden können. Und da spielt das Thema läuft immer so ein bisschen entfernt mit und müsste auch irgendwie mal angegangen werden. Aber ich habe zum Beispiel dieses erste Mal in so einer Art New Work Konzept das Thema namentlich aufgenommen. Ich habe es mal, dadurch, dass die Präsentation in Englisch ist, habe ich es, glaube ich, Health and Resilience genannt. Mhm. Und wir haben eben gesagt, irgendwie, wir haben so 6 Handlungsfelder quasi, um das ganze Thema digitale Zusammenarbeit und Kommunikation anzugehen. Und das Ganze hat so diese Überschrift New Work, was ja jetzt kein neues Konzept ist und kein neuer Begriff, aber es hat sich einfach als Rahmen sehr gut angeboten. Und da war so dieser 6. Punkt, oder ist es immer noch, das Thema Health and Resilience. Und ich finde es spannend zu hören, wie du das Thema angehst oder wann du das Thema auch angehst oder in welcher Form. Weil zum Beispiel bei mir in den Projekten ist natürlich der Startpunkt, wir haben ein gewisses Problem, zum Beispiel wir erreichen unsere Mitarbeitenden nicht mit wichtigen Unternehmensnachrichten oder wir müssen jetzt Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung bieten oder wir brauchen ein Kollaborationstool, weil wir nicht ordentlich digital zusammenarbeiten können. Das ist die Problemstellung und dafür werden dann eben Lösungen gesucht und aufgesetzt und eingeführt. Und dann irgendwann könnte man zu diesem Punkt kommen, zu sagen, okay, was macht das eigentlich mit uns? Und wie gehen wir damit um? Und wie stresst uns das vielleicht auch? Und wie gehen wir damit um? Aber es ist dieses Gesundheit und Resilienz. Also diese Begriffe, habe ich noch das Gefühl, werden eher vermieden. Und es ist eher unter diesem Change-Ansatz zu betrachten, zumindest in meinen Projekten, dass man sagt, okay, da gibt's erstmal Widerstand und die Leute sind jetzt nicht alle total begeistert, wenn wir damit um die Ecke kommen und wie können wir sie quasi sanft durch diese typische Change-Kurve mit den Ups and Downs durchführen, damit sie irgendwann eben in so einen Zustand kommen, dass sie es gerne nutzen möchten und dann eben auch wirklich prozessual in ihren Arbeitsalltag integrieren. Das ist so quasi mein Ansatz und dann wird es spannend, genau, zu hören, wie du so in der Richtung das Thema siehst, weil ich könnte mir vorstellen, dass du sagst, ja, spannend, wie wär's denn mal mit früher?
Ja, tatsächlich würde ich mir das wünschen, also gerade bevor wir Digitalisierungsprojekte umsetzen, meine ich die Unternehmen dieser Welt, aber warum nicht auch auf die Solo-Selbstständigkeit bezogen, sich halt die Frage stellen, wozu machen wir das eigentlich? Und bringt es uns wirklich einen Mehrwert Also haben wir etwas davon oder führt es vielleicht auch zu einer mehr Belastung? Also es kann natürlich immer sein, dass du, wenn du IT-Projekte umsetzt, dass du erstmal eine stärkere Belastung hast und dann nach hinten raus halt Gutes davon trägst. Aber sich häufiger mal die Frage zu stellen, nicht einfach auf irgendwelche Züge aufzuspringen und jetzt schnell nochmal das IT-Projekt, dann auch das hinterher und so weiter, obwohl man sich schon lange nicht mehr die Frage gestellt hat, was tun wir da eigentlich gerade und wo stehen wir dann da? Also eine Form der Konsolidierung vornehmen, um dann halt zu sagen, und was brauchen wir wirklich, damit wir unsere Ziele erreichen? Und ein Ziel könnte dann ja sein, also die Frage habe ich dir ja eben gerade persönlich gestellt, aber wir können es ja auch auf unsere Unternehmenskunden übertragen. Also was ist denn euer Ziel? Geht es immer um Gewinnmaximierung oder geht es um nachhaltige Unternehmensgestaltung vielleicht auch? Und gehört zu einer nachhaltigen Unternehmensgestaltung nicht auch die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden dazu? Und bei Gesunderhaltung denke ich dann immer an physisches und mentales Wohl. Und das mentale Wohl, ist halt seit Jahren laut den Studien der WHO durch Stress extrem gefährdet. Und die Digitalisierung mit ihren Folgen, das ist so cool, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, auch sind, führt halt teilweise eben zu noch mehr Druck und Anspannung, vielleicht auch Ängsten bei Menschen, die dann halt damit auch den Stresspegel noch mal mehr steigern lassen. Und das ist ja schade so. Und wenn wir das nicht in den Blick nehmen, frühzeitig, dann müssen wir erst wieder im Nachhinein quasi Menschen unterstützen, vielleicht auch in Coachings und andere Maßnahmen investieren und ärgern uns dann, dass man sich im Vorhinein nicht Gedanken dazu gemacht hat. Also ich habe eine Sorge, dass das Thema nicht ausreichend wertgeschätzt wird, also das gesunde digitale Arbeiten, weil das Thema Gesundheit im Allgemeinen oder auch mentale Gesundheit auch ganz weit ab von digitalen Themen eh erst so langsam in die Unternehmen hineingeraten ist, so über die Jahre. Und ich glaube, es ist jetzt wichtiger denn je, weil die Belastung eben durch so digitale Transformationsvorhaben nicht weniger, sondern eher mehr werden. Das ist so meine erste Perspektive darauf.
Aber spannend, weil dann, glaube ich, diesen Ausgangspunkt, den du nanntest, also warum machen wir das überhaupt, welchen Mehrwert gibt etc., ich glaube, das benennen wir dann einfach verschieden, weil ich würde das einfach unter dem strategischen Aspekt dieser Projekte verhaften, weil das ist ja so das, wo ich mit den Kunden reinstarte und wo wir uns erstmal zusammensetzen und sagen, der Kunde kommt mit, hey, wir wollen Social Intranet zum Beispiel. Und dann starten wir in so einen Prozess und sagen, okay, und jetzt brauchen wir ja erstmal so dieses typische Simon Sinek, start with why. So, warum wollt ihr das? Wo soll's hingehen? Wie soll das eure Organisation verändern? Was soll das mit den Mitarbeitenden machen? Wo wird's auf persönlicher, Team, Unternehmensebene, ne, auf diesen drei Ebenen, vielleicht auch noch mehr, Veränderungen geben? Und wie wird das eben die Dinge weiterentwickeln und verändern. Das ist eigentlich immer so dieser erste Punkt. Ich nenne es dann in der Form, also wie gesagt, nenne es dann, glaube ich, anders. Und dann ist es eher dieser typische Strategieprozess, wie groß auch immer man den am Anfang spielt, aber dass man zumindest einmal drüber gesprochen hat, damit man im Nachhinein nicht etwas hat, wo man dann denkt, ja, und das ist jetzt schön, dass wir ein Social Intranet haben. Haben wir unsere Ziele erreicht? Keine Ahnung, weil wir haben keine Ziele gesteckt. Das passiert ja manchmal. Und dann versagt das Ganze wieder. Also das ist ja immer so dieser Musspunkt am Anfang, dass man einmal darüber spricht.
Ich würde das auch noch nicht als quasi digitale Resilienz oder sowas bezeichnen, sondern ich würde das eher als Präventionsmaßnahme einordnen, wie ich quasi auf eine Resilienz einwirken kann, weil wenn die Zielrichtung klar ist und das, was am Ende erreicht werden soll, dann sorgt es ja häufig für Durchhaltevermögen bis dahin, weil allen Beteiligten klar ist, wo das Ende der Kette ist, worauf man gemeinsam vielleicht auch hinarbeitet. Somit wäre das für mich ein Faktor, der halt digitale Resilienz ausmacht oder halt unterstützen kann. Und du fragtest ja nach meinem Verständnis dessen. Ich habe jetzt in der letzten Woche gerade zwei Riesenartikel für befreundete Blogs geschrieben zu diesem Thema, teilweise ein bisschen anders eingeordnet. Wenn die erschienen sind, können wir das gerne auch in den Shownotes nochmal verlinken, weil da steht noch viel, viel mehr da drin. Alle Faktoren werden wir hier nicht benennen können in der Podcast-Folge. Aber grundsätzlich ist dieser Begriff erstens nicht fest definiert. Also wenn man googeln würde, würde man unterschiedliche Auslegungen finden. Und ich glaube, ich habe den irgendwann in der Pandemie entwickelt oder kurz davor sogar, als mir aufgefallen ist, dass halt alles, was mit digitalem Wandel zu tun hat, Menschen stark bewegt und das aus verschiedenen Gründen heraus. Und vor allem der Umgang mit der Veränderung oder vielleicht auch damit einhergehende Ängste, das ist für mich einer der Hauptpunkte, wozu es wichtig ist, digitale Resilienz aufzubauen, weil das nicht aufhören wird. Das Internet geht nicht weg, künstliche Intelligenz geht nicht weg oder so, das verschwindet nicht einfach wieder, sondern wir müssen halt einen Umgang entwickeln. Und somit ist für mich die digitale Resilienz angelehnt an die psychologische Definition von Resilienz, die Widerstandsfähigkeit im Umgang mit Veränderungen und Krisen, ist es eben die Widerstandsfähigkeit im Umgang mit digitalen Veränderungen und hoffentlich eben nicht Krisen, die wir mit unserem Verhalten möglicherweise auch vermeiden können. Und das aufzubauen, das ist, glaube ich, eine der Zukunftskompetenzen schlechthin, sodass wir da versuchen können, auch Menschen zu unterstützen, diese Digitalisierung anders zu erleben und vielleicht auch etwas mehr Gelassenheit möglich werden zu lassen.
Können wir nochmal über diesen Begriff Widerstandsfähigkeit sprechen? Weil ich mit dem teilweise so ein bisschen was Negatives, wenn man das so sagen kann, oder was Schweres verbinde. Also dieses Widerstandsfähigkeit, also da kommt etwas, wo ich Widerstand leisten muss, wo ich mich irgendwie gegenstemmen muss. Also ich habe da eher so negative Konnotationen im Kopf, wenn wir auch Richtung, ne, wie frame ich etwas, wie frame ich ein Thema auch für einen Kunden vielleicht oder innerhalb einer Organisation. Was für einen Titel gebe ich dem ganzen Thema? Finde ich Widerstandsfähigkeit einfach spannend, weil ich nicht weiß, geht's nur mir so? Geht's dir auch so? Ich würde, glaube ich, auch lieber in Richtung Definition gehen, was du gesagt hast, mit dieser Gelassenheit. Also, wie kann ich Gelassenheit entwickeln? Aber auch nicht nur Gelassenheit, weil das ja auch wieder heißen würde, das ist auch eher so vielleicht eine passiv-neutrale Sichtweise. So, ich bleib jetzt einfach mal gelassen. So, ich flippe jetzt nicht aus, ich werde jetzt nicht sauer, ich bleib mal gelassen. Oder auch Richtung eben, welche Skills, was kann ich quasi erlernen und für mich einfach entwickeln, dass ich mit etwas gut umgehen kann, was vielleicht für mich im ersten Moment auch nicht ganz so intuitiv ist. Wie siehst du das?
Ich mag den Begriff Widerstandsfähigkeit total. Also jetzt halte ich einfach mal kurz dagegen. Aber es ist ja auch.
Es sei dir gegönnt.
Danke dafür. Es ist ja auch so, dass wir einfach aufgrund von unserer Sozialisation und auch gerade sprachlichen Sozialisation einfach Begriffe deuten. So, und vielleicht ist einfach deine Prägung da eine andere als meine. Und ich habe mich halt über Jahre immer mit Resilienz und Co. beschäftigt und habe da vermutlich einfach eine andere Perspektive da drauf, weil ich nicht den Widerstand dort raushöre, den wir vielleicht auch aus den Veränderungsprojekten und so kennen oder allgemein vielleicht auch gerade in den Kriegssituationen jetzt gerade immer wieder Widerstand hören, sondern ich höre eher die Elastizität. Also für mich könnte ich Widerstandsfähigkeit auch mit Elastizität oder sogar vielleicht Agilität übersetzen, ohne einfach jetzt das Buzzword Agilität zu meinen, was ganz gerne mal mit einfach nur flexibel sein übersetzt wird. Das meine ich nicht, sondern ich meine das eher im Sinne der Physik. Also das heißt, wenn eine Reaktion stattgefunden hat oder sich ein System verschiebt, dass es halt die Möglichkeit besitzt, elastisch auf genau Einflüsse von außen zu reagieren und dann in einen Ausgangszustand zurückzugehen oder in ein neues Normal überzugehen. Und das bedeutet für mich Widerstandsfähigkeit, dass ich quasi, mein Lieblingszitat dazu, mit den Wellen oder auf den Wellen reiten kann, auf den Wellen des Lebens, auf den Wellen von Veränderung und nicht gegen diese Wellen immer gegen anschwimme. Und ich glaube, das ist die Kompetenz, die wir tatsächlich brauchen, weil wir nie alles in unserer Umwelt, egal ob beruflich oder privat, halt beeinflussen können und auch nicht gegen alles gegen angehen können, sondern manche Dinge einfach akzeptieren müssen und vielleicht dann auch genau mit dem, was im Außen passiert, halt versuchen müssen, einen Umgang zu entwickeln. Und dann kommen wir bestenfalls vielleicht auch zur Gelassenheit oder zumindest zur Akzeptanz von dem, was uns geschieht.
Also mehr die Surfer-Mentalität, so. Reite genau. Die Welle und genau, schau, dass du nicht untergehst, sondern eher das für dich nutzt und genau, Richtung Sonne mit Wind in den Haaren. Sehr schön. Kannst du nochmal das Wort Elastizität näher beschreiben? Ich bin mir nicht sicher, ob das schon so rübergekommen ist, was das ganz genau bedeutet, weil Elastizität kennen vielleicht viele von ihrer Kleidung, aber vielleicht nicht von der Einstellung oder von irgendwelchen Skills. Was ist das konkret für dich?
Auch Elastizität ist mir gerade dazu eigentlich eher eingefallen. Also da, das habe ich bisher noch nicht vollständig in meinen Wortschatz in diesem Kontext etabliert, aber ich fand es gerade ganz passend, als du mir die Frage gestellt hast. Und für mich bedeutet es, elastisch zu sein oder ja, Elastizität leben und erleben können, wenn ich eben mitgehe. Das heißt, wenn ich mich dehne, vielleicht auch mal über meine Grenzen hinaus. Also ich denke jetzt gerade an Sport, ne? Du weißt, ich spiele Badminton und wir müssen uns da relativ häufig dehnen und vielleicht auch mal kurz über unsere Grenzen gehen, aber dann gehe ich wieder zurück. Und vielleicht ist es auch, also die Bewegung, die ich auch gerade jetzt hier mache, wir sehen uns ja per Video, das heißt, für dich ist es möglich, das zu erleben, aber vielleicht für die anderen, also dieses tatsächlich wie so Auseinanderziehen eines Gummibandes und dann wieder zusammenkommen zu lassen, dass es so vielleicht auch funktionieren kann, Veränderungen und Veränderungsprozesse zu erleben oder zu durchleben. Das heißt, wir müssen immer darauf Acht geben, dass es nicht überreizt wird, zum Beispiel jetzt auch für Veränderungsbegleitungen im Unternehmen, also Change Manager oder gerade auch Führungskräfte oder Projektbegleitung, dass man da immer ein Auge drauf hat, dass man es nicht überreizt. Also das ist, ne, nicht jeder ist über die eigenen Grenzen hinaus elastisch. Also das sprach jetzt eigentlich für sich. Also nicht jeder ist unendlich belastbar und auch elastisch, sondern jeder hat halt seine individuellen Grenzen. Das ist bei meiner Muskulatur und bei meinem Körper ja genauso. Also die eine Person kann den Spagat, weil sie komplett überdehnbar ist, mehr oder minder. Ich kann das nicht und das ist vollkommen okay so. Und das finde ich übertragen auf das Erleben von Veränderungen oder vielleicht auch Krisen zeigt eigentlich dann auch, was es braucht, um Menschen im Wandel auch gut begleiten zu können, sodass es uns allen möglichst gut geht und dass wir halt auch unsere physische und auch mentale Gesundheit lange erhalten können.
Wenn wir jetzt so über dieses ganze Thema reden, glaube ich, haben wir, oder hast du insbesondere, ich war beteiligt, aber du bist ja die Expertin wirklich für dieses Themenfeld, ganz gut umrissen, wie, was dahinter steckt. Welcher Grundgedanke dahinter steckt. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, wir würden das Thema gerne konkret angehen. Also wir möchten unsere Mitarbeitenden, unsere Organisation als Ganzes auf Teamebene, auf persönlicher Ebene, wir möchten einfach, dass unsere Organisation zukunftsfähig ist und eben diese digitale Resilienz in verschiedenen Ausprägungen entwickelt und auch wirklich nachhaltig in der Organisation etabliert. Was habe ich dann oder was mache ich dann? Was sind dann so die konkreten Ansätze und Themen, mit denen ich sofort laufe? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist aktuell. Ne? Man steht davor und denkt so, oh, total spannend. Aber was heißt das jetzt konkret?
Im Prinzip können wir uns da der Resilienzforschung bedienen und können schauen, was es dort halt bereits für Konzepte gegeben hat, so dass wir daraus vielleicht auch Trainings entwickeln, so dass wir ja vielleicht auch in Nicht-Krisensituationen, sondern im Alltag Menschen stärken und versuchen, unsere Mitarbeitenden und die Führungskräfte halt so auf alles, was noch kommt, vorzubereiten. Also der digitale Wandel, der steht ja nicht erst in 5 Jahren an, sondern der hat schon längst begonnen. Somit bitte dann jetzt auch quasi versuchen, die Mitarbeitenden zu stärken, sodass sie halt zukunftsfähig sind. Aber natürlich fängt es auch bei jedem Einzelnen an. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Unternehmen tätig und soll ein digitales Veränderungsvorhaben, ein Projekt halt begleiten und ahne schon, dass ich vielleicht mit Widerstand zu tun haben werde oder ich ahne, dass die Belastung bei den Mitarbeitenden groß sein wird, weil wir vielleicht eh schon immer viel zu tun haben und jetzt kommt das IT-Projekt auch noch dazu, dann wäre es vielleicht auch erstmal etwas bei mir selber anzusetzen und zu sagen, was brauche ich denn, damit es mir gut geht und dann tatsächlich über dieses Erfahren, was eigentlich Resilienz oder resilientes Verhalten ausmacht, dann halt auch in die Befähigung der anderen zu gehen. So würde ich immer vorgehen. Das heißt, ich würde immer starten mit der Selbstreflexion der sogenannten Change Manager oder Veränderungsbegleiter oder Projektleute, die halt diese IT-Projekte umsetzen, und erst dann gucken, wie kann ich die Mitarbeitenden unterstützen. Und einen Punkt, den habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, möchte ich hier an dieser Stelle nochmal hervorheben. Das ist die Haltung, wie ich halt auf die Beteiligten im Veränderungsprojekt halt schaue. Das heißt, alleine eine Haltung von Widerstand ist auch okay. Also wenn Menschen ihre Ängste äußern und halt in den Widerstand gehen, dann wird es einen Grund haben. Und dieses halt nicht abzulehnen und quasi wieder zurückzuweisen, sondern auch da zu akzeptieren, ins Gespräch zu gehen, vielleicht auch mit Empathie, mich auf die Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden zuzubewegen, das hat halt mit einer gewissen Haltung zu tun. Und da gibt es so einige Faktoren, die da nützlich sind und immer wieder in den Blick genommen werden sollten, sodass dann auch das Miteinander auf die Art und Weise gestärkt werden kann. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, dann kannst du gerne nochmal wieder ansetzen oder weitermachen. Gerade dieses Miteinander im digitalen Wandel, das ist einer der wesentlichen Resilienzfaktoren. Also ein stabiles soziales Netz, das wird in jeder Studie zu Resilienz oder digitaler Resilienz hervorgehoben, wie wichtig das ist, dass wir einen starken Zusammenhalt haben, sodass wir in diesen Zeiten uns austauschen können, nicht nur über die Frage zum Beispiel, wie geht's mir gerade, sondern wie wollen wir eigentlich auch miteinander arbeiten, voneinander lernen und zum Beispiel auch digital befähigen und so weiter. Das wird oftmals vielleicht so als Nebenschauplatz betrachtet, aber ich glaube, das ist einer der auch mit wichtigsten Faktoren, die dann wiederum darauf einwirkt, dass wir halt auch stark in diesen Zeiten der Veränderung bleiben können.
In meinem Bereich setze ich eigentlich genau da an. Also ganz spannend, ne? Wenn du so diese grundsätzliche, wie soll man sagen, Wertebasis mit den Menschen ausarbeitest und Einzelpersonen, Teams, Organisationen für sich auch definieren, was das Thema für sie heißt und wie sie damit umgehen wollen, und auch einfach dieses Framing des Widerstandes in solchen Veränderungsprozessen dann auch zu definieren und umzusetzen. Und dann zum Beispiel, und da geht's bei mir ganz oft darum, einfach Orientierung zu schaffen, also Guidelines, Orientierung, Strukturen, weil wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass bei der ganzen Vielfalt, die es gibt, und bei den ganzen Möglichkeiten sehnen sich viele nach Strukturen, die ihnen gegeben werden, weil ja jetzt auch nicht jeder und jede dazu in der Lage ist, sich selbst Strukturen zu geben und sich selbst bis ins kleinste Detail zu organisieren, zu priorisieren, sondern da eben auf einer persönlichen Ebene auch gewisse Strukturen vorzugeben, bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann einfach individuell wird, wie ich arbeite und wie ich mit digitalen Möglichkeiten umgehe, aber eben auch auf einer Team- und Organisationsebene gewisse Guidelines und Strukturen vorzugeben. Ich weiß noch so, vor 5, 6, 7 Jahren, da war es immer, wir wollen nicht zu viel vorgeben. Da hat das Projektteam gesagt, ja, wenn wir zu viel vorgeben, so, dann fühlen sich die Leute eingeschränkt und die machen es dann eh anders. Und dann hat man ganz schnell gelernt, nee, die wollen das, weil ich muss ja als Organisation für mich definieren, wie ich grundsätzlich mit diesen Dingen umgehen möchte, um dann meinen individuellen Touch da nochmal draufzusetzen. Und der eine ist eher in der Richtung unterwegs, ne? Ich chatte lieber irgendwie 1:1, der andere telefoniert lieber oder macht öfter Videokonferenzen 1:1 oder 1:N, oder gewisse Möglichkeiten werden mehr und weniger genutzt, wie Intranets, wie Communities zum Vernetzen und Austauschen und so weiter. Also da gibt's ja immer noch persönliche Präferenzen. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie diesen Weg dahin zumindest ein Stück weit vorgeben und dieses ganze Thema Guidelines, Governance, Strukturen, Rahmengebung. Das ist sehr dominant bei mir gerade.
Ich würde, da würde ich das einmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Du hast irgendwas gesagt mit Strukturen vorgeben. Da denke ich ja immer auch an die Aushandlung der Rahmenbedingungen untereinander. Also, dass man tatsächlich sich auch gemeinsam auf Bedingungen des Zusammenarbeitens verständigt. Und natürlich könnten das intensive Prozesse sein, weil man sich vermutlich auch reibt. Da kommen ja eine Reihe von Individualbedürfnissen zusammen, die dann halt in den einzelnen Teams vielleicht zu einem Commitment führen, vielleicht aber auch manchmal nicht. Und dann hat man einen schönen Konflikt und darf den dann erstmal ausfechten. Aber dennoch wäre das vermutlich auch das Nachhaltigere. Es sei denn, es gibt es sind etwas größere Strukturen, wo man vielleicht dann doch gewisse Vorgaben machen muss. Also beispielsweise arbeiten wir jetzt mit Teams, Webex, Zoom, was auch immer. Sich für gar nichts entscheiden kann, glaube ich, keine Lösung sein, sondern dann halt zu sagen, okay, es gibt Vorteile auf der einen Seite, auf der anderen. Wir machen jetzt kein großes Beteiligungsverfahren. Es gibt eine Instanz, die halt vielleicht Umfragen im Unternehmen durchgeführt hat und jetzt an dieser Stelle entscheiden wir uns für Tool X. Ich glaube, das kann man machen. Aber sonst gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Redebedarf, sodass es ausgehandelt werden sollte, wie wir miteinander arbeiten wollen. Und dann haben wir eine Struktur, in der wir dann ja wiederum frei agieren können. Also ich denke da spontan auch immer an das agile Arbeiten, an Scrum zum Beispiel als Framework. Das ist ja tatsächlich auch sehr stark strukturiert, aber auch aus Gründen heraus, weil du dann innerhalb dieser Struktur frei und selbstverantwortlich agieren kannst. Und da habe ich oftmals den Eindruck, und vielleicht kannst du mir da deinen Eindruck auch nochmal teilen, dass sehr selten darüber gesprochen wird, wie wir eigentlich, also wie andere oder wie wir, ich sage mal, dass wir und meinen halt eher unsere Zuhörenden, miteinander arbeiten wollen, sollen und auch können. Und weil dann plötzlich, da ist gar keine Zeit dafür da. Ne? Man ärgert sich halt über gewisse Sachen, aber irgendwie wird darüber gar nicht gesprochen. Und wieso läuft doch irgendwie, sind auch gerne mal so Zitierungen, die da folgen. Und ich würde mir wünschen, dass das viel mehr auf die Agenda kommt, weil wir dann zu ganz anderen Aufträgen ins Unternehmen gerufen werden könnten und nicht zu Kuration, sondern eher vielleicht präventiv schon mal mit an Bord geholt werden können. Was sagst du dazu? Wie ist da deine Erfahrungswelt?
Die Herausforderung ist auch oft, dass in diesen Projekten, in denen ich jetzt unterwegs bin, ne, digitaler Arbeitsplatz einführen, Intranet und Co., dass gewisse Erkenntnisse ja erst mit der Zeit kommen. Und wir haben oft so drei Phasen. Also am Anfang ist so dieses strategisch-konzeptionelle und eben die Basis legen, also ich sage jetzt mal bis zur Einführung, und dann diese Basis ausgestalten, wenn es dann wirklich in die Breite geht, ne, weil wir zum Beispiel vor der offiziellen Einführung zum Beispiel von einem Tool haben wir gewisse Pilotgruppen, die sich schon mal damit auseinandersetzen, die hoffentlich heterogen zusammengestellt sind, wo ich schon viele Erkenntnisse rausbekomme, wie arbeiten die Leute damit, wie nehmen die das wahr, was sind Themen für die, also wirklich wie so eine Art größere Fokusgruppe, wo ich dann wirklich so Endnutzerinnen-Studie quasi rausziehen kann und schon mal weiß, was mich ein Stück weit nach dem Go-Live in der Breite, in der gesamten Organisation, weil wir reden ja auch teilweise wirklich von Organisationen mit zigtausenden von Mitarbeitenden weltweit gerne. Die kann ich ja nicht alle vom Go-Live reinholen. Das heißt, ich muss ja irgendwie eine repräsentative Menge haben, um das dann in die Breite ausrollen zu können. Und dann gehe ich quasi, ich pauschalisiere es jetzt mal deutlich, ne, damit wir das irgendwie fassen können, gehe ich in so eine Ausgestaltungsphase beispielsweise. Und dann habe ich diese Basis, diese technische, strategische, konzeptionelle Basis gelegt. Ich weiß schon mal, wie grundsätzlich damit umgegangen wird. Und dann kann ich das eben in der Breite ausgestalten. Und dann passieren da hoffentlich so diese Ansätze, dass ich tiefer in gewisse Themen reingehen kann, vielleicht tiefer auch in gewisse Bereiche und Abteilungen und Regionen des Unternehmens reingehen kann, um dann eben das auszugestalten. Und dann könnte man ja sagen, so parallel und irgendwann so der richtig starke Fokus, dritte Phase, könnte dann sein, das wirklich so nachhaltig jetzt in der Organisation zu verankern, weil nachdem wir die Basis gelegt haben und die Basis ausgestaltet haben, ist ja oft so dieses Abfallende, dass dann in Organisationen gesagt wird, so jetzt haben wir es doch. Also jetzt haben wir ja wirklich, wir haben es doch gemacht und wir haben es jetzt auch gut ausgestaltet für uns und jetzt muss es ja von alleine weiterlaufen. Und dann kommt aus meiner Perspektive natürlich diese Phase, nee, jetzt müssen wir das, was wir gestaltet haben, auch wirklich nachhaltig integrieren. Das meinte ich auch vorhin mit diesem, dann kommt quasi in diesem Nachhaltigkeitsaspekt der Organisation kommt dann dieses Health and Resilience Thema mit rein, noch stärker. Und das heißt nicht, dass in diesen verschiedenen Phasen nicht die Dinge aus anderen Phasen schon mal mitgedacht werden und schon angegangen werden und so weiter, aber es geht darum, dass da der Fokus nochmal sehr, sehr stark draufgelegt wird. Und schwierig finde ich immer, oder was heißt schwierig? Aber haben wir schon eine richtige Antwort darauf, wie diese Ausgestaltung und diese nachhaltige Integration passieren kann. Weil sagen wir mal, wir haben einen Konzern mit, keine Ahnung, ich hatte mal einen Kunden mit 80.000 Mitarbeitenden weltweit, davon vielleicht 10 in Büros und 70.000 in Werken, in Produktionsstätten etc. Wie arbeite ich diese gemeinsame Basis aus? Selbst wenn ich sage, dass Mitarbeitende zum Beispiel in den Werken an bestimmten Tools einfach nicht so ein großes Interesse haben, weil die eben de facto nicht am PC miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, da bin ich einfach auf einer anderen Ebene, in anderen Anwendungsfällen unterwegs. Aber selbst wenn ich diese 10.000 Mitarbeitende weltweit nehme, die wirklich als PC-Mitarbeitende, nennen wir sie jetzt mal, de facto digital zusammenarbeiten, sich austauschen, kommunizieren, Infos verbreiten etc. pp. Wie schaffe ich das? Und ich glaube, da gibt's noch keine ideale Antwort drauf, oder?
Du meinst in der Größenordnung quasi, da halt einen guten Weg zu
Genau. Bekommen. Ich kann ja nicht mit 10.000 Mitarbeitenden so ein Thema aushandeln.
Nee, du kannst dann nicht alle beteiligen, zumindest nicht so, wie wir uns das vielleicht jetzt gerade so vorstellen in kleineren Kreisen. Aber vielleicht könnte man das tatsächlich anders aufsetzen, also über das Durchreichen von Stimmungen beispielsweise, vielleicht überhaupt Nähe von Führungskraft zu Teammitgliedern und dann halt immer wieder die einzelnen Gruppen da, die entsprechenden Sprecher in Anführungszeichen halt immer mal wieder zusammenbringen auf der nächsten Ebene. Aber ich glaube, da jetzt einfach ins Luftleere gesprochen, macht überhaupt keinen Sinn, sondern es geht auch immer um die konkreten Projekte und Vorhaben, die man hat. Also das merke ich immer wieder, weil gerne wünscht man sich ja dann allgemein Lösungen dafür. Und ich glaube, da müsste man schon einfach ein konkretes Projekt sich greifen und sagen, so, wir haben jetzt folgende Herausforderung. Im Prinzip wissen wir gar nicht, wie die Stimmung aktuell gerade im Unternehmen zu diesem Projekt ist. Und jetzt lass uns mal kreativ werden, was wir tun können, um das in Erfahrung zu bringen. Und das vielleicht auch unter Zuhilfenahme digitaler Beteiligungsformate oder vielleicht auch irgendeiner künstlichen Intelligenz, die etwas visualisiert oder.
Ich bin ja auch ganz großer Fan von diesen sogenannten Sounding Boards. Also ich glaube, man muss sie richtig, richtig gut durchdenken und aufsetzen. Aber solche Sounding Boards werden jetzt auch immer häufiger in der internen Kommunikation eingesetzt. Ja. Genau, auf jeden Fall. Also das sind quasi Sounding im Sinne von, ich hole eine repräsentative Gruppe, das würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, aber ich hole eine Gruppe oder auch mehrere, wie auch immer ich das aufsetzen möchte, in regelmäßigen Abständen zusammen und hole mir quasi ein Sounding zu bestimmten Themen, Entwicklungen. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei der Einführung eines digitalen Arbeitsplatzes kann ich zum Beispiel ein Sounding Board aus Personen verschiedener Bereiche, Regionen, Abteilungen, Hierarchieebenen etc. zusammenziehen. Mhm. Und dann setze ich mich zum Beispiel in der Anfangsphase monatlich oder sechswöchentlich mit denen zusammen und vielleicht geht es dann eher in so eine quartalsweise Frequenz. Und Ziel ist es dann eigentlich wirklich, die Stimmung, die Meinungen dann aus der Organisation wiedergespiegelt zu bekommen, um dann darauf reagieren zu können. Und natürlich auch proaktiv gewisse Themen anzugehen. Also zum Beispiel, ich setze eine Kampagne auf und wir haben es ja oft in der Kommunikation, dass ich irgendwie was erreichen möchte, aber ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt wirklich das ist, was die Leute brauchen oder hören wollen oder ob es auch genauso wahrgenommen wird, wie ich das gerne hätte. Also verstehen die überhaupt das Ziel hinter dieser Kommunikationskampagne zum Beispiel? Und sich da regelmäßig ein Sounding Board zusammenzuziehen und zu sagen, hey, wir haben zum Beispiel eine Kampagne zur Intranet-Einführung geplant, die stellen wir euch jetzt vor und was macht das mit euch? Wie nehmt ihr euch wahr? Was heißt das für euch? Weil manchmal clasht da ja Kampagne und aktuelle Unternehmenskultur oder es gibt zum Beispiel gerade Themen in der Organisation, die hat man als IK vielleicht gerade gar nicht so total präsent, aber die stehen zum Beispiel in irgendeinem Widerspruch zu deiner Kampagne, die du in 2 Wochen veröffentlichen möchtest. Und da einfach das wiedergespiegelt zu bekommen und mit dieser Gruppe gemeinsam zu arbeiten, um dann gewisse Themen einfach schon mal präventiv behandeln zu können, um auch als interne KommunikationsmanagerInnen einfach nicht in Fettnäpfchen und Löcher zu tappen, die man hätte vermeiden können.
Ich denke gerade wieder auf was anderem, also andersrum herum, also tatsächlich, so wenn du das ausführst, denke ich mal, es ist so spannend, wie verschieden das ist, also wie verschieden Unternehmenswelten sind, wie verschieden auch unsere Einsatzbereiche sind. Und je nachdem, wer uns zuhört, hat vielleicht gerade mal mehr, mal weniger von dem verstanden, was wir auch gesagt haben, ne? Weil wenn ich jetzt an den klassischen deutschen Mittelständler denke, der vielleicht auch eher so um die 100, 200 Leute oder so hat, also unsere deutsche Wirtschaft besteht im Prinzip aus Mittelstand und dann gibt es natürlich noch ein paar größere Konzerne, aber da gibt es noch nicht mal eine Kommunikationsabteilung in der Form. So, und dann reden wir hier über Konzepte und wie erreichen wir und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch das ist total wichtig zu berücksichtigen, dass man halt immer auf den Kontext bezogen halt Maßnahmen entwickelt, wie es halt möglich werden kann, die Menschen in der digitalen Transformation zu unterstützen. Und je nachdem, wie es dann halt gelagert ist, braucht man dann vielleicht etwas größere Konzepte oder vielleicht auch eine etwas andere Ansprache und darf da kreativ werden. Und manchmal kann es aber auch schon ein niedrigschwelliges Angebot sein. Also das kam mir gerade noch mal in den Sinn. Also dass es halt sehr davon abhängig ist, wo wir uns jetzt auch gerade aufhalten, was wir vielleicht auch dann mit unseren Kunden und Kundinnen zusammen entwickeln würden.
Auf jeden Fall, ich würde das auch gerne irgendwie noch mal parken als ein Thema für eine eigene Folge, weil ich das super spannend finde, wie man eben in Konzernen vorgeht. Da bin ich auch ab und zu in Projekten, weil natürlich ein Konzern auch öfter mal so ein wirklich umfassender, ich sage jetzt mal komplexerer digitaler Arbeitsplatz eingeführt wird, auch wirklich solchen größeren Projekten oder fast schon Programmen. Ich bin aber auch vielen Unternehmen unterwegs, die haben so 1.500 bis 2.500 Mitarbeitende. Das ist dann immer so eine schöne Größe, wo du merkst, die sind eben aus dieser Struktur raus, wo ich noch alle kenne und wo ich auch noch Geschäftsführung persönlich kenne etc. Die haben schon diese größeren Strukturen und diese größeren Herausforderungen. Auch in der Unternehmenskultur sind aber bei weitem nicht da an diesem Komplexitätsgrad, wo es wirklich auch teilweise einfach kleinteilig wird, wo Konzerne ansetzen müssen. Und dann wiederum, genau, habe ich auch einen Kunden mit 100 Mitarbeitenden weltweit verteilt oder auch einen klassischen Mittelständler, der vielleicht nicht weltweit verteilt ist, sondern 1-2 Standorte in Deutschland hat oder so. Und das finde ich total spannend, da nochmal die Unterschiede mit dir durchzukauen, weil es da ja wirklich komplett andere Ansätze gibt. Ich merke das auch in der Zusammenarbeit eben, ne, dass es umso größer es wird, deswegen desto strategisch und konzeptioneller wird es vielleicht auch. Und wie weit geht man da eigentlich auf so einer 100-Personen-Ebene? Was sind da Instrumente, die man nutzen kann? Wir hatten es, glaube ich, ab und zu schon mal so ein bisschen angedeutet. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema, das es wert ist, eine ganze Folge zu widmen, weil ich auch per Instagram da schon die Frage dazu bekommen habe, wie man das eigentlich so voneinander unterscheidet und ob wir beide da quasi mit so einer Blaupause reingehen und dann gestaltet man das aus oder gehen wir da mit komplett anderen Ansätzen ran. Und ich glaube, wir können beide schon mal sagen, es sind andere Ansätze oder es sind angepasste Ansätze, aber wie gestalten die sich dann tatsächlich so aus?
Ja, also sogar noch als Ergänzung zu den Unternehmensarten oder Formen, die du jetzt gerade beschrieben hast, würde ich auch nochmal den öffentlichen Dienst, vor allem Hochschulen, ergänzen, weil ich ja häufig im Hochschulkontext unterwegs bin. Ich mache das sehr, sehr gerne, aber das ist dann nochmal eine ganz andere Kultur. Und auch da hat sich das, was wir unter klassischem IT-Projektmanagement, agilem Projektmanagement und so weiter verstehen, noch gar nicht etabliert. Das heißt, wenn ich da eine Retrospektive oder ähnliches vorschlage, ist es schon eine wesentliche Veränderung. Und wenn ich dann auch noch sage, und lass mal bitte über das digitale Zusammenarbeiten oder auch die digitale Resilienz ins Gespräch kommen, da sind manchmal noch Welten dazwischen, zwischen dem, womit man sich aktuell gerade beschäftigt. Und da herrschen ja auch ganz andere Kulturen und Normierungen in diesem System, was ja doch gerade im wissenschaftsnahen Verwaltungsbereich sehr hierarchisch geprägt ist. Und ich finde es auch sehr spannend und manchmal sorge ich mich auch um die Mitarbeitenden dort. Und vielleicht können wir da dann auch nochmal einen kleinen Ausflug hinmachen.
Absolut. So. Und das ist aber jetzt schön, weil wir mit Blick auf die Zeit müssen wir langsam Richtung Ende kommen. Und hast du alles zum Thema digitale Resilienz, was dir im Kern wichtig war, loswerden können? Oder würdest du gerne nochmal so zum Abschluss das Ganze irgendwie nochmal einrahmen wollen?
Ja, ich habe eigentlich gar nichts zu dem so gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, sondern habe.
Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen?
Wir gehen ja hier with the flow, oder wie sagtest du noch? Das Thema ist sehr vielschichtig. Also ich habe auf meiner, in meiner Cloud habe ich, ich weiß nicht, wie viele Kapitel für ein Buchprojekt, und ich schreibe ja, wie gesagt, ganz gerne auch für andere Blogs und merke immer, dass ich mich da doch sehr arg anstrengen muss, das zu reduzieren, was ich halt darunter verstehe und was vielleicht auch hilfreich sein könnte, welche Faktoren es da gibt und vor allem, was auch Menschen da beschäftigt. Und ich würde gerne an anderer Stelle unbedingt nochmal ein eher vielleicht auch gesellschaftliches Thema dazu aufgreifen, und zwar die Angst vor dem Jobverlust oder allgemein diese Angst vor Veränderungen. Und da würde ich gerne nochmal mit dir ein bisschen Ping-Pong spielen, was du eigentlich meinst, wie sich unsere Arbeitswelt verändert. Das hat dann indirekt schon auch mit digitaler Resilienz zu tun, ist aber für mich halt ein eigenes Themenfeld. Wir können auch ganz viele Unterthemenfelder dazu nochmal aufgreifen, zum Beispiel wie man Online-Besprechungen strukturiert, wie man auch einen gesunden Umgang mit Smartphone oder allgemein digitalen Kommunikationsmöglichkeiten entwickelt. Also es gibt da so unendlich viel, was eigentlich in den Blick genommen werden müsste. Und ja, da denke ich mal, kommen wir bestimmt das ein oder andere Mal noch drauf zurück, weil ich mir vorstellen kann, dass dich das vielleicht auch interessiert oder gelegentlich mal berührt.
Absolut. Besonders dieses Thema digitale, wie soll man es nennen, Autonomie oder Selbstbestimmung finde ich super spannend. Also auch im Privaten, ne? Wie gehe ich zum Beispiel mit meinem Smartphone um? Wie lasse ich mich davon nicht beherrschen, wenn man das so sagen möchte? Und das ja auch ganz extrem im Arbeitsalltag. Das ist zum Beispiel sehr präsent in meinen Projekten. Dieses, mich pingt von links und rechts alle 3 Sekunden irgendwas an. Wie gehe ich damit um? Und wie habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Tools mich quasi leiten und oder mir vorgeben, wie etwas zu sein hat oder wann ich auf etwas auch reagieren muss, sondern wie behalte ich mir diese Selbstbestimmung und schaue einfach, und das meinte ich auch vorhin mit dieser Individualität, wie schaue ich, dass ich mit den vorgegebenen Tools und Strukturen meinen individuellen Weg finde, um meinen Arbeitsalltag gut bewältigen zu können im positiven Sinne.
Ja. Ja, also gerade digitale Autonomie, das Wort mag ich da tatsächlich sehr gerne. Diese Selbstbestimmtheit, sich entweder zu bewahren oder wieder zu erlangen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor oder eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir das Gefühl haben, wir können alles das, was auf uns zukommt, halt auch mitgestalten. Ne? Also es ist nicht die Digitalisierung, es ist nicht die künstliche Intelligenz, sondern wir sind das, die Maschinen regulieren und bedienen sozusagen und halt die Daten zur Verfügung stellen, und das gerne an anderer Stelle noch weiter. Somit finde ich es faszinierend, wenn wir nur eine kleine Frage aufbringen, wie viel Raum das doch dann nimmt, oder? Also darauf denke ich gerade rum.
Absolut. Und dadurch, dass du eigentlich, was du zum Schluss gesagt hast, auch nochmal auf dieses Thema kommen wolltest, wegen Jobverlust oder Verlustängsten etc. Das war ja in der Vorbesprechung so dieser Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, spannend. Und da das eben nochmal mit diesem Rahmen digitale Resilienz einzuleiten. Also uns werden die Themen nicht ausgehen. Wir haben wieder eine Reihe davon geparkt. Wir hatten auch noch so ein paar Kleinigkeiten geplant für heute, zu denen wir gar nicht gekommen sind. Gar nicht schlimm. Das nehmen wir einfach nächstes Mal auf. Es wird uns weiter beschäftigen. Und genau, dann würde ich einfach mal sagen, nein, Sandra gibt mir gerade Zeichen. Ich darf nichts sagen. Ich halte mich zurück, schlucke nochmal die Luft runter, und Sandra sagt ihren Satz.
Sorry, ich brauche einen Checkout. Ohne einen öffentlichen Checkout kann ich mit dir die Folge nicht beenden. Das heißt,
du hast doch gerade einen Checkout gemacht.
Nein, das war für mich kein Checkout. Für mich ist ein Checkout.
Okay.
Entschuldige bitte, totale Jobkrankheit wahrscheinlich. Also, liebe Jana, womit gehst du heute aus dieser Folge? Was nimmst du für dich mit? Wie geht's dir gerade? Die 3 Fragen bitte beantworten.
Ach, schön. Dafür, dass wir gerade Schluss machen wollten, wird es jetzt noch ein paar Minuten länger gehen. Ich nehme für mich mit, dass es ein vielschichtiges Thema ist, dass es doch präsenter in meinen Projekten und Vorhaben ist, als ich vorher dachte. Also ich dachte auch, du würdest vielleicht nochmal in eine Richtung steuern, die ich noch nicht so auf dem Schirm habe. Jetzt nicht im positiven oder negativen Sinn, das klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber ich finde es ein Stück weit beruhigend, dass das Thema schon schrittweise irgendwie auch in diese Digital Workplace Projekte Einzug hält, aber auch perspektivisch eben viel, viel präsenter werden muss und viel früher ansetzen muss, um sich auch wirklich nachhaltig etablieren zu können und auch als so eine Art, ist ein abgegrabbelter Begriff, aber als so eine Art Mindset, sich einfach in diesen Projektabläufen und Verläufen auch etablieren zu können. Also da würde ich gerne mit dir noch weiter drauf rumdenken, wie man auch diese verschiedenen Ebenen zwischen meiner eher so operativen Leistungsebene und deiner, wie soll man es sagen, ja, dieser Rahmenarbeit, hätte ich fast gesagt, ich weiß nicht, ob du da einstimmst, dass man das, ja, wie man das noch stärker zusammenbringt und was da noch alles hintersteckt. Also sehr spannend und da sind sehr schöne Impulse rausgekommen. Dein Fazit, dein Checkout, liebe Sandra.
Du hast mir zwar nicht erzählt, wie es dir jetzt gerade geht, aber ich kann trotzdem gern weitermachen.
Ja, das hat man doch bestimmt rausgehört, oder?
Weiß ich nicht genau. Okay, in Ordnung. Ich habe ja gesagt, die Folge könnte ein bisschen mit Reibung heute mal sein. Aber es ist ganz gut, ich mag das.
Ach Gott, nein. Mhm. Also reiben, weiß ich nicht, ob wir da schon sind. Aber wir können ja noch mal gucken, wie weit wir kommen.
Nein, wir wollen ja bald zum Ende kommen. Ich habe es ja verstanden. Nein, nein. Tatsächlich, worauf denke ich gerade noch rum oder was nehme ich mit? Dass das Thema halt ganz schön groß ist. Also das habe ich jetzt, wie gesagt, auch bei den Artikeln, die ich geschrieben habe, habe ich das so sehr gemerkt und jetzt auch bei den Ausführungen. Und man kommt halt ganz, ganz schnell so in ein Thema hinein, dass halt kaum noch Raum für irgendwas anderes bleibt. Und da sieht man eigentlich auch mal, wie viel Aufmerksamkeit es bräuchte, auch im Unternehmen, sich damit halt auseinanderzusetzen. Und das kann hoffentlich motiviert haben, dass man sagt, okay, aber was jetzt eigentlich genau? Das würde mich freuen. Also wenn wir vielleicht auch da bei unseren Zuhörenden den einen oder anderen Impuls gesetzt haben, das würde mich wirklich sehr freuen, weil ich ja für Veränderung stehe und möchte, dass es uns allen immer gut geht. Und ja, so von dem her, wie wir jetzt gerade auch wieder miteinander gewesen sind und wie wir unsere technischen Turbulenzen überwunden haben, muss ich sagen, Es ist so leicht, sich mit dir öffentlich zu unterhalten. Und wir könnten, glaube ich, auch noch ein paar Stunden weiter quatschen. Und das wünsche ich mir, glaube ich, für irgendwann mal, dass wir eine ohne Ende Folge aufnehmen. Dass wie der alles gesagt.
Ja, wie dieser Zeit-Podcast. Ja, genau. Oh, ich liebe es.
So, das wäre jetzt so mein Grundgefühl, weil ich das Bedürfnis, glaube ich, habe, manchmal noch mehr zu Themen zu sagen oder noch mehr mit dir in den Austausch gehen zu wollen, ohne die Zeit so im Blick zu behalten. Das, ja, das wäre so mein Resümee und Finale. Und jetzt darfst du gerne deine Schlussworte sprechen. Ich werde auch nicht wieder reingrätschen.
Oh mein Gott. Na, jetzt habe ich eine richtig gute Stimmung, weil ich die Idee so mega gut finde. Ich bin ja ein ganz großer Fan von diesem Podcast, also es kommt immer auf Gast oder Gästin an, aber ich liebe es, dass man da wirklich teilweise 8-12 Stunden am Stück einfach einer Person entspannt zuhören kann, ohne dass es Zeitstress gibt. Vielleicht geben wir uns noch ein paar Folgen, damit sich auch die ZuhörerInnen an uns gewöhnen können und herausfinden können, ob sie uns gerne zuhören, und freuen uns dann irgendwann über vielleicht auch eine kleine Abstimmung, ob das gewollt ist und welche Themen wir dann auch da aufnehmen. Und von daher, genau. Hervorragend. Wir beide gehen mit einem Lächeln oder fast schon Grinsen aus diesem Podcast raus. Es war mir wie immer eine Freude, liebe Sandra, mich über eine Stunde mit dir unterhalten zu dürfen, plus die Dreiviertelstunde davor, wo wir Kaffee getrunken und über alles Mögliche gesprochen haben. Und von daher wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Je nachdem, an welchem Wochentag ihr das auch immer hört, ist der Wunsch, glaube ich, nie verkehrt. Und freuen uns, wenn ihr den Podcast natürlich bewertet und uns folgt auf der Plattform eurer Wahl, und freuen uns auch immer über Feedback und Fragen von eurer Seite über die bekannten Kanäle in den Shownotes. Vielen Dank und ciao, ciao.
Herzlichen Dank. Macht's gut. Danke, Diviana. Tschüss, tschüss.